Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sonderfolge zum Thema Seed an der Charité in Berlin. Ja, ich habe nach der ersten Folge, wo wir so ein bisschen beleuchtet haben, was macht Seed, habe ich wieder den Thomas Pichter und den Danny Chakalakal. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt. Ja, und heute werden wir ein bisschen tiefer eintauchen, aber erstmal herzlich willkommen. Und vielleicht stellt ihr euch, wenn jemand die erste Folge noch nicht gehört hat, die erste Sonderfolge nochmal ganz kurz vor, wer ihr seid und welche Funktion ihr bei Seed habt. Und dann vielleicht noch einen kurzen Satz, was Seed macht.
Ja, hallo Matthias. Freut mich, wieder dabei sein zu können. Ja, mein Name ist Thomas Picht. Ich bin Neurochirurg an der Charité und beschäftige mich in meiner gesamten Karriere schon immer mit Medizintechnik, sowohl also als Anwender in der Neurochirurgie, sehr techniklastige Disziplin, als auch in meiner Forschung. Es hat so ein bisschen so einen digitalen Schwerpunkt auch. Ich bekleide da die erste Professur für digitale Neurochirurgie, was auch total spannend ist, da, was da alles so geht. Und habe dann mit Danny 2019 zunächst innerhalb der Charité eine Industrieklinikplattform aufbauen dürfen. Und 2023 haben wir uns jetzt mit Seed ausgegründet. Und ich habe also da sozusagen drei Perspektiven auf das Thema Medizintechnik, sowohl als klinischer Anwender, als auch als Forschender und jetzt auch als Unternehmer mit Seed. Und das macht super viel Spaß. Und mit Danny mache ich das jetzt schon seit Jahren zusammen. Und wir freuen uns auf die nächsten Schritte.
Genau, dann kurz was zu mir. Danny Chakalakal, 42 Jahre alt, bin Head of Operations bei Seed, war davor Forschungskoordinationsrollen innerhalb der Charité, habe da viele Klinik-Industrie-Kooperationen betreut und habe immer einen Schwerpunkt auf Mensch-Maschine-Interaktionen in der medizinischen Forschung gelegt. Und ja, dafür brennt mein Herz und darum hat mich auch insbesondere Medizintechnikentwicklung immer interessiert, kann aber sozusagen das Krankenhaus nicht verlassen.
Krankenhaus ist ein gutes Stichwort. Wir gehen heute ein bisschen tiefer in die Charité rein und wir werden in der heutigen Folge darüber sprechen, wie ihr es schafft bei Seed, die klinische Expertise aus der Charité, die ja in vielfältiger Art und Weise, wir haben ja in der letzten Folge gehört, nur, also wer es noch nicht gehört hat, einfach mal zurückskippen, 23.000 Mitarbeiter, ganz viele Abteilungen, ne? Ihr seid da auch tief verwurzelt aus der Historie raus. Aber lasst uns jetzt reinschauen, wie könnt ihr diese klinische Expertise eben strategisch und auch operativ an eure Kunden, jetzt Startups, Unternehmen transportieren? Und da wollen wir heute ein bisschen reingehen und das mal beleuchten. Gebt uns da vielleicht mal so einen ersten Überblick. Also wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie so der grundsätzliche Prozess funktioniert. Wenn man jetzt in diese klinische Expertise reingeht, ist der Prozess ähnlich oder gibt es da eine gewisse Abweichung?
Vielleicht da gerade mal als Einstieg, bevor du, Danny, gerne ein bisschen mehr in die Details gehst, so ein bisschen High-Level auch mit meinem Hut als eben der Experte schon mal was zu sagen. Also was uns bei Seed auch total wichtig ist, wir sind keine Fans dieses klassischen Key Opinion Leader Prinzips. Also ich bin auch sozusagen für verschiedene Bereiche in der Neuroschule Key Opinion Leader, werde eingeladen, um meine Meinung zu irgendwelchen Dingen zu äußern und hatte schon immer das Gefühl, das ist eigentlich keine gute Lösung. Ja, dann sagt man in dem Moment, was man denkt, aber im Hinterkopf denke ich manchmal, der oder die im Team oder im anderen Bereich der Charité könnte eigentlich viel mehr dazu sagen. Und genau das leben wir es bei Seed, indem wir maßgeschneidert die bestmöglichen Expertinnen heranziehen und sozusagen auch als Panels zusammenstellen. Und was auch wichtig ist, meiner Meinung, jetzt auch nochmal eher so eine High-Level-Antwort auf deine Frage, Matthias, diese Expertinnen-Inputs sind auch häufig dann klassischerweise einfach total fragmentiert. Ne? Da gibt es mal hier so ein Bit und da ein Bit, aber da ergibt sich keine wirklich gute, nachhaltige Handlungsanweisung raus. Und das ist, denke ich, Danny, für uns auch total wichtig, dass das gut moderiert ist, gut geplant ist.
Ja, vielleicht steige ich mal ein und fange mit einem Beispiel an, wie es früher nämlich lief, als wir das in der Charité gemacht haben und warum wir das sozusagen jetzt anders machen und was da vielleicht auch der Vorteil ist. Wie oftmals Industriekooperationen in die Charité reinkommen und wahrscheinlich auch in viele andere Kliniken ist, dass dann doch mal der Klinikdirektor, die Klinikdirektorin irgendwo jemanden trifft und das Projekt sozusagen so ein bisschen Fahrt aufnimmt und man sagt, ja, wir möchten das gerne machen. Und dann wandert das sozusagen in die Klinik und da landet es dann auf den Schultern von, ja, im schlimmsten Fall einer jungen Wissenschaftlerin, jungen Wissenschaftler oder einer Assistenzärztin, Assistenzarzt, die dann irgendwie auch das Projektmanagement so einer Industriekooperation auf die Beine stellen sollen. Und das neben der normalen Versorgungsarbeit, die sie halt leisten. Das heißt, die fangen dann an, irgendwann um 11 Uhr nachts irgendwelche E-Mails zu schreiben und versuchen dann, ja, Räume zu buchen, die Ethik zu erreichen, mit dem Datenschutz was zu klären. Und da haben wir einfach gemerkt, das funktioniert nicht gut. Das ist zum einen total frustrierend auf allen Seiten letztendlich. Ja, das heißt, die Mitarbeiter sind sozusagen oftmals ganz neu mit diesen Prozessen befasst und müssen sozusagen alles neu lernen, kommen nicht weiter. Auf der anderen Seite ist die Charité dann immer so eine Blackbox, weil der Kunde, die Industriepartner gar nicht mitkriegen, was passiert eigentlich gerade. Also das ist eigentlich das, was wir oftmals erlebt haben und gemerkt haben, so, das kann nicht sein. Das ist auch von der Qualität des Projektmanagements, das wir in der Charité eigentlich bieten möchten, in solchen Kooperationen nicht gut genug. So, und das verbrennt uns sozusagen Kooperationen und das macht sozusagen auf allen Seiten keinen Sinn. Es verbrennt sozusagen Arbeitszeit. Und wie könnten wir das eigentlich besser gestalten? Und da haben wir gemerkt, okay, zum einen müssen wir uns erstmal anschauen, was braucht das Unternehmen jetzt eigentlich gerade? Braucht es sozusagen die große Kooperation mit der Charité oder braucht es jetzt gerade einfach ganz schnell bestimmtes Feedback? Braucht es vielleicht eine Diskussion mit unterschiedlichen Disziplinen? Braucht es vielleicht sogar noch eine breitere Expertise als jetzt nur den einen Oberarzt, die eine Oberärztin, den einen Klinikdirektor? Das ist was erstmal von einer Stelle sozusagen sich angeschaut werden muss, ja, um diese Bedarfsermittlung zu machen und dann aber auf der anderen Seite auch schon zu wissen, wen hat man eigentlich in der Charité eigentlich alles da im Petto? Wer könnte eigentlich so ein Projekt, so einem Unternehmen gerade helfen, von der Stelle zu kommen? Und das ist das, was wir eigentlich mit diesem ganzen Bereich Vermittlung von klinischer Expertise leisten wollen. Ja, auf der einen Seite dieses riesige Ökosystem Charité im Blick zu behalten und auf der anderen Seite Methoden offen zu sein, ja, zu sagen, okay, das können wir jetzt mit einem Survey klären, das können wir mit einem Interview klären, das können wir mit einem Expertenpanel klären, das können wir mit einem interdisziplinären Workshop aufbereiten, das können wir vielleicht sogar mit einer Workflow-Analyse untermauern, wo wir dann für das Unternehmen reingehen und sagen, jetzt gucken wir uns mal über einen gewissen Zeitraum sozusagen die Workflows an, die für dieses Medizinprodukt sozusagen in Frage kommen und bereiten das auf. Das muss sozusagen erstmal erörtert werden. Ja, das ist der erste Schritt, den wir da oftmals gehen. Und das Schöne ist, dass wir dafür halt diese Rahmenverträge haben mit der Charité. Das heißt, wir können für unterschiedlichste Projekte unterschiedliche Verträge aus der Schublade ziehen. Ist es jetzt eine wissenschaftliche Beratung? Ist es vielleicht einfach nur eine Expertenmeinung, die nicht wissenschaftlich ist? Da haben wir sozusagen ganz unterschiedliche Formate. Und wir können das Ganze innerhalb der Charité vergüten, ohne dass die Mitarbeiter Nebentätigkeiten anmelden müssen, irgendwelche Beraterverträge unterzeichnen müssen. Das kann alles über uns abgewickelt werden. Und damit haben wir eine ganz schöne, flexible Methode, Leute einfach anzurufen, zu sagen, wollt ihr da mitmachen? Wann habt ihr Zeit? Wir können das umsetzen und die müssen sich um nichts mehr innerhalb der Charité kümmern. Ja, die müssen Richtung Vergütung sich überhaupt keine Gedanken machen. Das ist sozusagen alles über Nebenabreden geregelt. Und wir können sozusagen ganz transparent Preise aufrufen für die Firmen. Die wissen sozusagen, was unterschiedliche Rollen kosten. Die wissen, wofür sozusagen die Gelder auch wirklich genutzt werden. Ja, wir sind da immer sehr, sehr transparent in unserer Preisaufschlüsselung. Und die wissen dann auch, das ist sozusagen das Ergebnis von so einem Format, das sie jetzt gerade ausgewählt haben mit uns.
Jetzt haben wir ja überwiegend darüber gesprochen, wenn Lösungen oder Unternehmen von außen kommen, suchen die Expertise, dann schafft ihr da einen Rahmen über die Verträge, wie du es gerade beschrieben hast. Man schafft vielleicht auch, so wie es Thomas vorhin ausgeführt hat, diese Fragmentierung nicht zu haben, sondern man spricht wirklich mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt die Frage verbunden, nutzt ihr oder geht ihr auch aus der Charité nach außen? Also es kommt jemand auf euch zu und sagt, und ihr fördert ja auch dieses Thema Innovation durch die Mitarbeiter, wie du es gerade beschrieben hast, Danny. Ihr bindet die ein, dann macht Innovation auch ein bisschen Spaß, gibt vielleicht auch noch ein bisschen Geld, alles gut, ja. Gibt es aber auch bei euch den umgekehrten Fall, wo ihr sagt, okay, ihr kennt intern klinische Anforderungen relativ früh und dann geht ihr nach draußen und sucht dann auch nach Lösungen und sprecht auch proaktiv Teams an oder Unternehmen an?
Genau, das ist nicht unser Hauptgeschäft. Das haben wir auch gemacht und jetzt sozusagen auch erfolgreich sozusagen für das Thema Assistenzrobotik. Da haben wir sozusagen in der Charité einen Workshop für organisiert, um die Anforderungen an solche Systeme zu erfragen, und zwar klinikweit, und hatten da sozusagen ein riesiges, ja, Feedback sozusagen. Also Pflegende sozusagen aus allen Abteilungen, aus allen Standorten der Charité sind zusammengekommen und haben das Thema diskutiert, und wir konnten sozusagen einen ersten Anforderungskatalog sozusagen entwerfen. Und mit dem sind wir dann auch losgezogen und haben sozusagen unterschiedliche Partner angesprochen. Das war aber sozusagen, es ist nicht der klassische Weg für uns, weil es dafür auch einfach nochmal andere Organisationen innerhalb der Charité gibt, die interne Innovation fördern, mit denen wir sozusagen stark zusammenhängen. Das heißt, da gibt es sozusagen jetzt vermehrt in Austauschrichtungen. Wir haben diese Anforderungen hier entdeckt. Habt ihr da vielleicht mal sozusagen einen Partner, mit dem wir was zusammen machen können? Das heißt, es wird, glaube ich, in Zukunft stärker auch solche Formate geben, wo wir nach außen gehen und sozusagen diese Anforderungen der Charité nach außen bringen. Aber das ist bis jetzt nicht unser Hauptgeschäft.
Verstanden. Wenn man jetzt nochmal in die klinische Perspektive und die Expertise, die ja da ist und die ihr auch nutzen könnt, wenn man da nochmal reinschaut, gibt es dann auch irgendwo, ich sage mal, in Richtung Auswahl, wenn ein Unternehmen, ein Startup auf euch zukommt, ihr schaut euch das an, ihr macht eine Erstanalyse und ihr stellt fest, aus welchen Gründen auch immer, passt nicht wirklich. Wie geht ihr damit um? Sagt ihr dann, okay, wir sind der falsche Partner? Vermittelt ihr im Netzwerk? Wir haben in der letzten Folge auch gehört, wie ihr so ein bisschen auch links und rechts denkt und auch die Teams länger begleitet. Oder sagt ihr dann, okay, das ist bei uns jetzt, wir haben abgefragt, also die Expertise ist nicht im Haus oder ist es nicht gewünscht, so ein Projekt umzusetzen? Wie geht ihr damit um?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und es ist durchaus so, dass wir selektieren wollen auch. Und auch unser Auftrag ist, vielversprechende Produkte, die in die Charité auch gut passen, vor allem identifizieren. Und wenn wir ein Produkt haben, wo wir einfach niemanden finden, der sich da wirklich ehrlich mit beschäftigen möchte, also man muss ja wirklich committed sein, auch dann als Experte und Expertin, um da wirklich vernünftiges Feedback zu leisten, dann kommunizieren wir das auch so. Eventuell aber auch in dem Sinne, Danny, dass wir, ich sag mal, Hinweise geben, wie das Produkt, die Produktstrategie nachgeschärft werden kann, um sie interessanter zu machen für das Environment in der Charité und damit vielleicht auch den größeren MedTech-Markt.
Genau, also wir hatten diesen Fall immer mal wieder, wenn wir sozusagen auch mit international agierenden Startups zu tun hatten, dass wir da dann auch relativ schnell versuchen zu assessen, ist das überhaupt was für den europäischen Markt oder wird da eigentlich sozusagen vielleicht sogar ein Produkt eher für den globalen Süden produziert? Und das macht jetzt sozusagen eigentlich gar nicht so viel Sinn, das Feedback jetzt hier aus der Charité abzuholen, sondern wirklich wieder sozusagen unser Ansatz, holt euch das Feedback ab von den Usern und von den Nutzerinnen der Medizinprodukte später. Also das macht dann manchmal keinen Sinn, das hatten wir schon immer mal wieder. Ja, dann hat man was irgendwie aus der Anwendung, was letztendlich viel hochmobil ist und damit total interessant ist, wenn es sozusagen in einem LKW sozusagen durch die Gegend gefahren werden kann, um dezentral zu arbeiten, aber dann sozusagen an einem hochtechnologisierten Standort, wo schon jede Praxis sozusagen unglaublich ausgerüstet ist, dann vielleicht keinen Sinn macht. Und da versuchen wir dann aber relativ schnell sozusagen das Feedback auch zu geben, dass das Startup sozusagen weiß, okay, das macht jetzt hier vielleicht keinen Sinn. Vielleicht müsste man da nochmal Richtung Market Access Strategien eher sich beraten, wo man eigentlich sozusagen seinen Zielmarkt verortet.
Ja, aber finde ich in der Beratung auch wieder spannend und das ist auch das, was ihr in der ersten Folge so mitgegeben habt. Ihr macht die Beratung nicht um die Beratung willen, sondern ihr versucht, das Thema zu treiben, ihr versucht, Innovationen zu finden, zu lokalisieren. Jetzt ist natürlich die Frage bei so einem Thema und man hat so ein, ich sag mal, so ein Global Player mit der Charité im Hintergrund. Taucht da nicht auch immer wieder mal die Frage auf? Also, ne, liebe Seed, ihr habt mir jetzt geholfen und so weiter. Gibt es dann irgendwo eine Möglichkeit oder beziehungsweise die Frage, könnt ihr nicht irgendwie in uns investieren? Also ne, neben dem Thema, ich habe einen Claim von der Charité drauf nachher als Startup und kann sagen, ich habe da irgendwie eine wissenschaftliche Expertise mir eingeholt und ich habe das von der Charité prüfen lassen. Das ist sicherlich ja schon mal für viele Startups ein Quantensprung oder so ein Siegel, brauchen wir ja nicht drüber reden. Da hat die Charité einfach den Namen. Aber kommen auch solche Anfragen wie, hey, ich habe da eine Lösung, guckt euch die an, ihr findet die gut und dann kommt die Frage, wäre das nicht ein Investment-Case für die Charité?
Ja, also gab es auch schon konkret tatsächlich und Das ist natürlich jetzt nicht unsere Aufgabe. Also wir unterliegen auch so ein bisschen diesem Trennungsprinzip, ne, dass wir das nicht vermengen, unsere Beratung und dann den Einkauf etc. Aber wenn wir ein Produkt dann in die Charité hineintragen und die dortigen Expertinnen dann überzeugt sind, dann ist es schon immer noch so ein bisschen wie früher, wenn die Leitung einer Klinik ein Produkt total cool findet und das haben will, dann können die auch nach wie vor die administrative Leitung, die den Einkauf durchaus da in die Spur schicken. Und was wir auch schon erwähnt hatten, wir vermitteln ja auch durchaus auch Startups, wenn das dann eben gerade passt in die Fragestellung an den Einkauf, ans Procurement, damit die aber direkt mit denen sprechen. Und wenn sie den Einkauf überzeugen, dass ihr Produkt effektiver ist, günstiger, besser, dann ist das ja sowieso ein Investment Case.
Aber so einen Venture-Arm habt ihr jetzt nicht im Hintergrund oder baut ihr noch nicht auf?
Nee,
Kleine,
ich meine,
kleiner Blick in die Zukunft.
die Fragestellung ist interessant und wir sind ja auch Teil des Innovationsökosystems an der Charité. Und diese Frage, die ist sozusagen, die wird diskutiert und wir hoffen mal, dass das vielleicht in Zukunft sozusagen auch ein Weg ist. Also es ist dann vielleicht nicht direkt was, womit Seed sozusagen zu tun hat, aber wir können uns das natürlich schon auch vorstellen, gerade sozusagen für die Parts, die Startups dann ja richtig viel Geld kosten, nämlich klinische Studien durchzuführen zur Validierung. Das sind natürlich riesige Investments. Und wenn man da sozusagen in Zukunft vielleicht auch sozusagen Wege findet, sozusagen, dass eine Klinik sowas günstiger anbietet und damit sozusagen dann aber auch sozusagen Shares erhält, finden wir das natürlich persönlich total spannend. Und ich glaube, das wird in Zukunft sozusagen auch was sein, was in Deutschland diskutiert werden müsste. Also da verstehen wir sozusagen die Frage sehr, sehr gut und wir verstehen da sozusagen auch, dass das sozusagen sehr sinnvoll ist. Die Due Diligence, die sowas natürlich dann aber auch sozusagen beinhaltet, da ist die Charité wahrscheinlich noch nicht so aufgestellt, wie sie da sein müsste, damit man solche Investmententscheidungen halt auch treffen kann.
Klar, und dann gibt auch noch ein bisschen Regulatorik im Hintergrund, ne, zu dem Thema. Aber wie gesagt, sind das so Fragen, die ich in der Vergangenheit, ne, eben, ich komme ja aus der Krankenkassenwelt, kam immer wieder auf, ne, diese Frage, kann da nicht die Kasse im Endeffekt das bezahlen, da Marketingbudget, whatever, ne, freimachen? Gut, da reden wir nochmal über versicherten Gelder, ist nochmal ein anderes Thema. Deswegen, aber die Frage liegt ja relativ nah immer bei Startups, ne? Aber jetzt lasst uns nochmal auf die klinische Expertise, ist ein bisschen abgeschweift, aber nicht unwichtig, das ganze Thema, wenn jemand auch zuhört und gerade gründet und sich mit dem ganzen Gedanken trägt, sich bei euch zu melden. Aber jetzt gehen wir mal zurück auf die klinische Expertise. Jetzt haben wir ja gehört, ihr habt knapp 23.000 Mitarbeiter in den unterschiedlichen Funktionen in der Charité. Wie schafft ihr das jetzt als kleines Beiboot, ne, also wie wir es in der ersten Folge auch mal kurz beschrieben haben, wie schafft ihr das, diesen Transfer oder auch den regelmäßigen Kontakt mit Pflegern, mit Ärzten, mit der Leitung sicherzustellen, um da immer im Austausch zu sein? Das ist, stelle ich mir auch relativ schwierig vor, ne? In allen Ecken in so einem großen Komplex, in so einem großen Krankenhaus-Thema, wo ganz viele Prozesse sind, so auch am Puls der Zeit zu bleiben. Ist es eine Schwierigkeit? Habt ihr da Formate entwickelt? Informiert ihr über Newsletter, über interne Webinare? Wie habt ihr das geregelt, um da so ein bisschen in den Austausch zu gehen, am Puls der Zeit zu bleiben?
Also für uns ist das Thema internes Stakeholder Management ganz wichtig, ne? Also du hast es gesagt, die Charité ist riesengroß und auch nach über 2 Dekaden in dem Laden kenne ich natürlich nur einen Bruchteil der Mitarbeiterinnen persönlich. Aber man hat schon seine Netzwerke natürlich. Es gibt, wie immer, es gibt so die Akteure, wo man weiß, die sind einfach interessiert, die sind gut organisiert, die können mir weiterhelfen. Dann gibt es natürlich auch neuralgische Punkte oder Kommissionen, die einfach bei der Medizintechnik an der Charité einen Hut aufhaben. Denen sind wir mittlerweile sehr gut vernetzt. Und so wird dann auch so ein sehr großer Laden dann doch immer übersichtlicher zum Thema Medizintechnik. Und wir sind immer besser aufgestellt. Und bisher gab es noch kein Thema, sage ich mal, wo wir im Gespräch mit den anfangenden Startups gesagt haben, also da und da solltet ihr euch mal beraten lassen. Bisher haben wir immer Leute gefunden, die das dann sehr gerne und auch sehr gut gemacht haben.
Ja, vielleicht auch, du hast die Pflegenden angesprochen. Wir haben jetzt ein sehr gutes Netzwerk mit den mit den pflegerischen Zentrumsleitungen aufgebaut. Das heißt, wenn wir dann eine bestimmte Fragestellung haben zum Thema, wir hatten jetzt zum Beispiel gerade die Rekrutierung für eine Usability-Vertestung. Der hat sich innerhalb des ersten Tages, haben sich so viele Pflegende gemeldet, die bei dieser Usability-Vertestung mitmachen wollten. Und das war im Grunde, ich weiß nicht, ob ihr die drei Fragezeichen kennt, wie die Telefonlawine. Man sagt sozusagen einer Person Bescheid und dann rollt das durch die Charité. Und das ist einfach auch was, wie wir gemerkt haben, wenn man sozusagen von intern, und wir sind dann letztendlich dann wieder auch intern, diese Fragen stellt, kriegt man ganz viel Willen mitzumachen bei solchen Themen. Und das heißt, da sind wir selber immer wieder überrascht, wie einfach es eigentlich ist, für uns, die Leute zu identifizieren, wenn wir sozusagen zwei, drei Punkte sozusagen ansprechen, sagen, guck mal, hast du dazu mal jemanden, wenn wir es nicht selber schon wissen, wer da vielleicht die Experte, die Expertin ist.
Ja,
Aber
das ist
das
ein
ist
guter Punkt. Entschuldigung, Matthias, noch kurz daran anschließend, weil das finde ich auch total schön zu sehen, auch diese Art Wertschätzung. Ja, wenn man die Expertin ihres Tuns in einem kleinen Bereich fragt, hier, komm doch mal zu dem Workshop und sag mal was zu dem Produkt. Das ist wirklich richtig schön zu sehen, wie motiviert die Leute sind und diese Wertschätzung dann auch, die eben in der Regel, wir hatten das Thema schon eigentlich nur die Key Opinion Leaders dann immer wieder erfahren dürfen, sage ich mal. Und wir nehmen da einfach alle mit an Bord. Und das, wie Danny sagt, das funktioniert richtig schön.
Das wollte ich gerade nämlich sagen. Das ist ja auch wieder für die Charité als Arbeitgeber ein absoluter Mehrwert. Also du hast es ja gerade beschrieben mit der Wertschätzung, weil na, ihr fragt jetzt wirklich auch mal eine Pflegekraft und nehmt auch die Probleme ernst und wollt auch eine ehrliche Meinung, sammelt auch ein ehrliches Feedback ein. Na, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ihr die Feedbacks ja dann sammelt, in Anführungszeichen, zusammenführt, auch mit dem Kunden, nenne ich es jetzt mal, besprecht, ob Unternehmen, Startup. Das ist natürlich super wichtig, weil das ist ja meistens so, kommt ja von oben irgendwas, mach mal und es wird nicht gefragt, wie ist der Prozess optimal? Also ihr macht ja auch ganz viel eben diese zwischenmenschlichen Themen und sprecht ja da Themen an, wo die Menschen bewegt, ja, die dann tagtäglich damit arbeiten müssen. Und das macht sehr viel aus und das hat sicherlich auch Wertschätzung, aber auch eine gewisse Bindung an den Arbeitgeber zur Folge. Ja, also ihr habt da mehrere Ebenen, die ihr da ansprecht. Ne? Also das finde ich auch nochmal wichtig herauszustellen. Wenn wir gerade jetzt beim Thema Feedback nochmal sind, wenn ihr die ganzen Feedbacks immer bekommt und ihr besprecht die mit den Unternehmen, mit den Startups, spiegelt es zurück, baut ihr aber im Hintergrund auch so eine Art Wiki, so eine Wissensdatenbank auf und spielt das da rein, um das weiterzuentwickeln und dann auch zu sagen, okay, was sind jetzt gerade brennende Themen oder das haben wir schon mal gehabt, da können wir auf die Expertise zurückgreifen. Macht ihr das auch und seid ihr dadurch schneller und agiler geworden? Ich meine, ihr seid erst an Anfang seit 23 gegründet. Das darf man ja nicht vergessen. Ja.
Genau, unsere Expertin-Datenbank, die wächst sozusagen im Hintergrund. Ja, das heißt, haben wir sozusagen ein System, wo wir so zurückgreifen können und wissen sozusagen, wer für was steht, wen wir auch für welche Formate sozusagen einbuchen können. Das hilft uns natürlich jetzt auch beim Wachsen. Dass wir die Anforderungen sozusagen einzeln jetzt nochmal zu so einem Wiki zusammenfassen, das haben wir bisher nicht gemacht, weil wir auch immer das Gefühl haben, glaube ich, dass wir für jeden Kunden arbeiten und sozusagen meistens die Projekte auch doch schon wieder sehr, sehr spezifisch sind. Wir haben natürlich, wir als Team lernen natürlich immer wieder in diesen Projekten ganz viel und das fließt natürlich in unsere Beratung sozusagen, die wir sozusagen in-house natürlich anbieten, immer rein. Das heißt, jeden Kunden, der lernt sozusagen von dem Erfahrungsschatz, den wir sozusagen in allen anderen Projekten schon mal hatten. Aber wir werden sozusagen nicht die Ergebnisse jetzt, den wir für den einen erheben, dann auch nochmal sozusagen nutzen für jemand anders.
Da vielleicht noch eine Frage angeschlossen. Wenn ich jetzt als Startup, als Unternehmen zu euch komme, ich durchlaufe den Prozess, jetzt klinische Expertise, ich kriege die Feedbacks, jetzt egal von welchem Level, ihr bündelt es, ihr gebt es zurück. Ich kann ja, dann leite ich ja da meistens draus meine weiteren Wege ab. Ne? Gibt es da eine gewisse rechtliche Einschränkung, wo ihr sagt, bis dahin dürfen die Daten, die aus der Charité kommen, die Feedbacks, die aus der Charité kommen, dürfen die komplett frei von den Teams verwendet werden? Ist das über die Rahmenverträge abgeklärt? Oder gibt es da schon eine Einschränkung, wo ihr sagt, okay, also bis zu dem Punkt könnt ihr das nehmen, weil, wie gesagt, manche gehen ja nach draußen und sagen, okay, ich habe mit der Charité gesprochen, das ist ja dann nochmal so ein Türöffner für viele andere Krankenhäuser. Gibt es da von euch auch nochmal eine gewisse Einschränkung oder seid ihr da völlig frei? Oder die Teams nachher?
Also bei den reinen Beratungsdienstleistungen steht es den Teams frei, das inhaltlich so zu verwenden und auch das Marketing-Tool zu verwenden, wie sie möchten. Es gibt natürlich im Detail, also es darf jetzt keiner, so wie es ja allen Firmen jetzt das Charité-Logo dann überall drauf pappen und sagen, hier, ich bin Charité-approved. Da muss man dann schon im Einzelfall das dann besprechen. Bisschen anders ist es, das Thema hatten wir auch schon, wenn es jetzt Forschungsdienstleistungen sind, dann sind die Regularien etwas stringenter, was den Umgang eventuell auch mit neuen Erkenntnissen angeht. Aber das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, das ist alles sehr transparent. Wir können das in der Regel vorher sehr transparent darstellen, was mit welchen Erkenntnissen passieren kann. Das Gleiche trifft auf die Kostenstruktur zu. Das wollte ich auch gerne nochmal erwähnen. Wir hatten das Thema schon, nicht alle Startups haben jetzt unerschöpfliche Geldreserven. Wir sind da ganz offen zu sagen, hier schau mal, so viel kostet es, den Expertinnen dazu zu ziehen, so viel kostet die Expertin. Sagt uns, was für ein Budget ihr habt und dann machen wir das Bestmögliche draus.
Gut, also halten wir fest, ihr gebt medizinische Expertise, ihr gebt ein Netzwerk, also ihr gebt ganz, ganz viel an die Teams und das hatten wir im letzten Mal besprochen und das wäre auch so, bevor wir noch einen kurzen Ausblick wagen, nochmal die Zusammenfassung. Zuerst mit euch sprechen, ihr schaut, was ist machbar, was ist nicht machbar, bevor an anderer Stelle viel Geld verbrannt wird und vielleicht irgendwie na, viel Zeit auch investiert wird, lieber einmal frühzeitig mit euch in den Kontakt gehen, sich da auch nochmal aufschlauen, mit euch sprechen. Das kann man, glaube ich, nur jedem Gründer, jeder Gründer mit als Tipp auf den Weg geben. Wenn wir jetzt beim Thema Medizintechnik sind, ich meine, es passiert ja sehr viel gerade, auch Krankenhausreform steht vor der Tür auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt euch nochmal so zum Schluss persönlich frage, seht ihr, was seht ihr für eine Entwicklung für die nächsten, ich sag mal, 1, 2 Jahre? Gibt es irgendwie nochmal einen großen Bruch? Gibt es nochmal einen großen Quantensprung in der Medizintechnik oder glaubt ihr eher, dass es jetzt erstmal auf diesem Level so weitergeht? Oder seht ihr irgendein Thema, was jetzt nochmal, also vielleicht neben KI, was dann noch raussticht? Oder ist es KI in der Medizintechnik?
Also genau, das ist natürlich die Standardantwort im Augenblick, ja, mit KI, da wird irgendwie was passieren, davon bin ich auch überzeugt. Auch wieder jetzt in der Neuroschirurgie haben wir da ganz viele Schlagrichtungen, sage ich mal, wo die KI jetzt auch schon unser Leben einfacher macht im Kontext von Medizintechnik. Aber mal abgesehen von dem Thema, was für mich auch eine ganz entscheidende Entwicklung ist, ist das Thema sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung. Es ist einfach nicht mehr so, dass die Leute entweder im Krankenhaus bei uns behandelt werden oder ambulant behandelt werden. Das wird immer weniger getrennt sein können und auch sollen, weil es einfach nicht effektiv ist. Die Liegezeiten werden auch immer kürzer. Matthias, das weißt du noch besser als ich. Und das stellt neue Anforderungen an Medizintechnik. Ja, dass das auch sektorenübergreifend gut funktioniert. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, weil es auch eine Effektivitätssteigerung beinhaltet. Und ja, wir werden auch in den nächsten Jahren alle immer so ein bisschen aufs Geld gucken müssen. Ja, die Charité genauso wie die Firmen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema.
Genau, ich meine, mit dem Sektorenübergreifenden ist das vielleicht auch schon mit inbegriffen, aber wir sehen natürlich immer mehr telemedizinische Lösungen. Ich glaube, das wird auch nicht mehr wegzudenken sein, das sehen wir jetzt schon. Und was uns natürlich auch umtreibt, da merken wir jetzt auch, dass wir da sozusagen einen stärkeren Fokus drauf haben, sind robotische Lösungen in unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben es jetzt in einem Projekt Richtung Chirurgie, wo wir das sozusagen jetzt uns über einen längeren Zeitraum anschauen werden. Wir sehen das im Bereich Pflegeassistenz. Das sind zum Teil manchmal noch sehr frühe Projekte, aber da sehen wir auf jeden Fall sozusagen Entwicklungen hin, die das sehr spannend machen. Und natürlich, wie du es schon erwähnt hast, künstliche Intelligenz sehen wir jetzt an unterschiedlichsten Stellen. Also das finde ich auch ganz spannend. Also da geht es nicht mal nur um ganz klassische MedTech-Themen, also wo eine Medizinprodukte geschaffen werden, sondern geht es auch um Fragestellungen von Krankenhausverwaltung, von Controlling-Prozessen. Da laufen ganz unterschiedliche Dinge bei uns sozusagen auch auf. Und das ist vielleicht auch der Punkt, den ich jetzt gleich nochmal machen möchte. Du hast gerade gesagt, medizinische Expertise. Wenn wir über klinische Expertise sprechen, fassen wir das total breit. Ja, da ist für uns drin die IT der Charité, da ist drin die Wissenschaftler der Charité, da ist die Verwaltung der Charité drin, ob es der Datenschutz ist oder Leute aus den Kassenverhandlungen. Sehen wir einfach unglaublich viele. Ja, sozusagen Expertisen, die wir oftmals als Schätze bezeichnen, die bisher ja total ungehoben sind. Ja, da ist total viel Wissen in Menschen drin und das ist total nützlich, das sozusagen mit der Industrie zu teilen. Und ich glaube, das ist was sie, glaube ich, auch ganz speziell macht. Ja, das ist sozusagen für uns nicht nur der Fokus auf, wir haben die ganz klassischen Key Opinion Leader oder die ganz klassischen Pflegenden, sondern dieses Ökosystem ist total divers und heterogen und die müssen wir alle zusammenkriegen, weil diese Medizinprodukte einfach auch in diesem sehr, sehr komplexen Zusammenspiel eigentlich funktionieren. Da ist dann jemand, der später das Controlling macht oder die Codes dafür sozusagen zusammensucht. Da ist die Person, die es bedient. Da ist der Klinikdirektor, der letztendlich die Tasche dafür aufmachen muss. Das sind ganz unterschiedliche Player und die zusammenzubringen, das macht halt total Spaß, weil wir da merken, dass da ein Mehrwert generiert wird, den wir vorher auch so noch nicht gesehen haben.
Finde ich ein super Schlusswort, Danny, weil das ist auch nochmal wichtig. Finde ich gut, dass du das rausgestellt hast, weil Krankenhaus ist halt in Anführungszeichen, also nicht falsch verstehen, aber ist halt nicht nur Station und Oberarzt oder ne, Klinikdirektor, sondern es sind ganz viele, es geht ja runter bis dann, bis in die Logistikthemen, ne, was da alles dahinter steckt. Also ist ja jetzt kein Medizinprodukt mehr, aber es steckt ja viel dahinter. Ne? Es geht um die Wäsche, es geht ums Essen, es geht um, was weiß ich, Schichtpläne, es geht um das und das und das. Also das ist ja ein eigenes, eigentlich ein eigenes Ökosystem. Von dem her ist es super, dass du das nochmal oder dass ihr das nochmal so rausgestellt habt jetzt am Schluss, um dann eben diese Breite auch darzustellen. Ja, ich sage jetzt erstmal vielen Dank für eure Zeit, für einen spannenden Einblick. Wer mehr über euch, über Seed erfahren möchte, mit euch in den Austausch geht. Wir packen eure ja, LinkedIn-Profile und die Seed-Homepage in die Shownotes. Und der darf sich dann gerne bei euch oder die Teams dürfen sich gerne bei euch melden. Und ja, ich freue mich dann schon oder wir freuen uns dann auf die nächsten drei Episoden mit auch. Dann gehen wir nochmal in andere Themen rein, nochmal machen Deep Dive aus anderen Blickrichtungen. Also ich sage vielen lieben Dank für eure Zeit, für die spannenden Einblicke und vor allem auch ganz wichtig, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, für diese, Thomas hat es ein paar Mal gesagt, ich glaube, ich, du auch, Danny, diese Transparenz am Ende des Tages. Also diese Transparenz auch, wie funktioniert die Charité, wie ist das aufgebaut, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Also viele Firmen machen ja so einen kleinen Speck oben drüber und sagen so, wir sind die Charité, wir lassen uns nicht in die Karten gucken, also als Beispiel. Und das ist ja gar nicht so. Und das ist ja auch, warum wir das hier machen, um so ein bisschen aufzudröseln. Ja, Charité, klar, Blackbox, aber es gibt Lösungen, diese Blackbox zu entschlüsseln am Ende des Tages. Deswegen sage ich danke für eure Zeit, für die Einblicke. Ja, und bis zur nächsten Aufzeichnung und bis zur nächsten Folge. Danke euch.
Ganz herzlichen Dank, Matthias.